Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige. Der Aufnahmebereich der Überwachungskamera ist klein. Er bildet die 5 Stufen ab, die aufs Grundstück der Familie Hernandez führen und den schmalen, geteerten Weg, der zur Eingangstüre ihres Wohnhauses führt. Auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen ist rechts im Bild noch etwas Grünfläche zu sehen. Außerdem ein üppiger Busch, der so ganz ohne Farbe an einen überdimensionalen Wattebausch erinnert, der sich im Vorgarten des Hauses auftürmt. An diesem 20. Juli 2014 ist etwas anders als sonst. Denn am späten Abend erscheint ein Mädchen im Bild, das schon seit langem nicht mehr über die Haustürschwelle getreten ist. Erst sind nur ein Arm und ein Bein zu sehen, eine Sekunde später wird dann auch der Rest des ausgezerrten Körpers im Bildausschnitt sichtbar, der sich jetzt Stufe für Stufe den Weg in Richtung Haus bahnt. Schnellen Schrittes bewegt sich die hagere Gestalt auf die Tür zu. Keine 5-mal setzt sie ihre Füße, die in dunklen, flachen Stiefeln stecken, auf den Asphalt. Während die Füße ihren Dienst verrichten, wirken die Arme des Mädchens verloren. Kurz vor der Türschwelle ein schneller, flüchtiger Griff ins Gesicht. Die linke Hand legt sich auf die Lippen der Teenagerin, nervöses Nagelkauen. Im Haus brennt Licht, durch die geschlossene Haustür dringt leise eine vertraute Stimme. Es ist die Stimme ihrer Mutter. Sie telefoniert offenbar gerade. Das langhaarige Mädchen öffnet die Tür. Ein zögerliches Mom verlässt ihre Lippen. Dann die Stimme der Mutter Senja. Sie ruft, Abby? Senja glaubt im ersten Moment, dass ihr gerade ein Geist erschienen ist. Sie kann nicht fassen, wer da auf einmal im Eingangsbereich vor ihr steht. Denn es ist ihre Tochter Abby, die vor 284 Tagen spurlos auf dem Heimweg von der Schule verschwand. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Neun Monate zuvor. North Conway im US-amerikanischen Bundesstaat New Hampshire. Hier prägen Berglandschaften und unberührte Wälder das Bild. Ein idyllisches Fleckchen Erde, das durch seine Nähe zu den White Mountains und dem Mount Washington Valley zum perfekten Urlaubsziel für Skibegeisterte und Wanderlustige wird. Abby Hernandez ist eine von denen, die ganzjährig in den Genuss der atemberaubenden Landschaft kommen. Die 14-Jährige lebt zusammen mit ihrer Mutter Senja und ihrer Schwester Sarah in North Conway. Ihre Eltern sind getrennt. Abby besucht hier seit kurzem die Kennett High School. Für die sportliche Brünette mit den warmen braunen Augen war der Wechsel auf die weiterführende Schule kein Problem. Abby kann sich gut auf andere einstellen. Sie zieht die Menschen mit ihrer natürlich freundlichen, offenen Art schnell in ihren Bann. Sie ist glücklich verliebt, seit einiger Zeit ist sie mit einem gleichaltrigen Jungen zusammen. Abby liebt Classic Rock, der Song Free Falling von Tom Petty steht auf ihrer Liste ganz oben. Sie lebt das typische Teenager-Leben, morgendlicher Zeitdruck inklusive. An diesem 9. Oktober 2013 reißt das Schrillen des Weckers Abby aus dem Schlaf. Viel Zeit zum Wachwerden bleibt keine, denn nach dem Aufwachen ist die Zeit bei der 14-Jährigen knapp bemessen. Abby hatte sich mehr Selbstständigkeit gewünscht. Sie wird bald 15 und wäre gern schon eine von den Großen. Ein Wunsch, der auch mit Pflichten einhergeht. Abbys Mutter, die durch ihren Job als Krankenschwester eingespannt ist, weckt sie morgens nicht mehr. Auch für ihre schmutzige Wäsche ist Abby seit geraumer Zeit selbst zuständig. Und so kommt es, dass Abby in der morgendlichen Hektik keine sauberen Socken findet. Zeit für eine groß angelegte Suche bleibt keine. Abby will nicht zu spät zur Schule kommen. Obwohl sie draußen herbstliche Temperaturen erwarten, schlüpft sie kurzerhand barfuß in ihre neuen Stiefel und sprintet schnell in Richtung Schulbus. Stunden später. Als Abby nachmittags nicht wie sonst von der Schule zurückkommt, wundert sich Mutter Senja. Vielleicht hat sich Abby mit Freunden verquatscht. Vielleicht ist sie noch auf dem Schulgelände. Senja textet ihrer Tochter auf dem Handy, aber eine Antwort bleibt aus. Abby ist telefonisch nicht erreichbar. Auch ihre Freunde wissen nicht, wo sie steckt. Deshalb beschließt Senja selbst nachzusehen und setzt sich in ihren Wagen. Angekommen bei der Highschool fehlt von der 14-Jährigen aber jede Spur. Bei Senja wächst die Sorge. Vielleicht hatte ihr Mädchen einen Unfall. Vielleicht ist sie verletzt. Die besorgte Mutter telefoniert jetzt die umliegenden Krankenhäuser ab und fragt nach, ob in den letzten Stunden eine Teenagerin eingeliefert wurde. Ohne Erfolg. Keine neue Patientin an diesem Tag, auf die die Beschreibung ihrer Tochter passt. Als die 14-Jährige um 19 Uhr immer noch nicht daheim ist, schrillen die Alarmglocken bei der Mutter lauter. Das erste ungute Gefühl wächst jetzt zur Panik aus. Senja kennt ihre Tochter als zuverlässig. Sie würde sich nicht stundenlang rumtreiben, ohne Bescheid zu geben. In 3 Tagen wird Abby 15. Anlässlich des bevorstehenden Ehrentages hatte sie schon Pläne gemacht, Freunde zu sich nach Hause eingeladen. Abby würde so kurz vor ihrem großen Tag keinen unnötigen Ärger provozieren. Da ist sich die Mutter sicher. Deshalb meldet Senja die 14-Jährige noch am selben Abend bei der örtlichen Polizei als vermisst. Auf der Wache nimmt man ihre Bedenken ernst. Eine vermisste Jugendliche ist nie ein gutes Zeichen. Zu diesem Zeitpunkt ist für die Polizei unklar, ob Abby eine Ausreißerin ist oder ob ein Straftatbestand im Raum steht. Auch ein Unfallgeschehen oder ein plötzlicher medizinischer Notfall können nicht ausgeschlossen werden. Deshalb ermittelt die lokale Polizei erstmal in alle Richtungen und holt sich für die Suche Verstärkung von der State Police und vom FBI. Befragungen in der Nachbarschaft und die Suche entlang des Schulwegs bleiben allerdings ergebnislos. Keine Spur von Abby. Die 14-Jährige scheint wie vom Erdboden verschluckt. Jeder Hinweis auf den Verbleib der vermissten Schülerin könnte weiterhelfen, das Rätsel zu klären. Deshalb veröffentlicht die Polizei parallel zur eigenen Suche auch öffentliche Suchaufrufe. Abby Hernandez steht in signalroten, fettgedruckten Lettern auf den Suchplakaten. Dazu die Eckdaten zu ihrem Verschwinden und 3 Aufnahmen, die die 14-Jährige zeigen. 2 Porträts und das Standbild einer Kameraaufzeichnung aus Abbys Highschool. Das Standbild zeigt Abby am Nachmittag des 9. Oktober 2013 auf dem Schulflur, dem Tag ihres Verschwindens. Abby trug an jenem Mittwoch einen gestreiften Strickpullover, eine anliegende schwarze Hose und flache, dunkle Stiefel. Außerdem hatte sie ihren kleinen Schulrucksack bei sich. Es ist die letzte Aufnahme, die Abby vor ihrem Verschwinden zeigt. Nach dem Verlassen des Schulgeländes wurde sie von keiner anderen Überwachungskamera mehr erfasst. Seit mittlerweile 3 Tagen fehlt von Abby jedes Lebenszeichen. An diesem 12. Oktober hätte sie eigentlich ihren 15. Geburtstag gefeiert. Aber anstelle von Geburtstagskuchen und Geschenken treten betroffene Gesichter und pure Verzweiflung. Abbys Liebste halten eine öffentliche Mahnwache mit Kerzen ab. Sie beten dafür, dass es Abby gut geht und dass sie zurückkommt. Die ersten Ermittlungen ergeben, dass Abby am 9. Oktober noch gesehen wurde, als sie nach der Schule zu Fuß auf dem Heimweg war. Kein unübliches Verhalten für die zierliche Brünette. Manchmal verpasst sie den Bus und läuft nach Hause. Ihr Freund befand sich zu dieser Zeit bereits im Schulbus. Er erspähte Abby unterwegs aus dem Fenster und bat den Busfahrer kurz anzuhalten. Ohne Erfolg. Und so blieb es bei einer kurzen Textnachricht an seine Freundin. Ich liebe dich. Abby reagiert auf den Liebesgruß mit einem roten Herz-Emotikon, das sie um 14.53 Uhr von ihrem Mobiltelefon aus verschickte. Nur 14 Minuten später, um 15.07 Uhr, gab ihr Telefon kein Signal mehr ab. Abby war zu diesem Zeitpunkt nur etwa 1,5 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Es ist unklar, ob Abbys Akku leer war, ob das Handy manuell ausgeschaltet oder ob es womöglich zerstört wurde. Was zwischen der letzten Textnachricht und dem Ausschalten des Handys mit Abby geschah, liegt völlig im Dunkeln. Die Befragungen im persönlichen Umfeld der Schülerin ergeben, dass Abby ein familienorientierter Mensch ist. Die Beziehung zu ihrem gleichaltrigen Freund geht als harmonisch. Am Tag ihres Verschwindens hatte Abby kein Reisegepäck bei sich, wie die Videoaufzeichnungen aus der Schule zeigen. Nichts deutet auf ein freiwilliges Weglaufen hin. Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt auch keinen konkreten Hinweis auf einen Angriff durch eine andere Person. Am 6. November 2013 erhält Abbys Mutter dann einen Brief. Handschriftliche Zeilen auf einem weißen Blatt Papier im DIN A4-Format. Liebe Mama, steht am Anfang des Schreibens, das sich über eine halbe Seite erstreckt und zwischendurch mit kleinen Herzchen versehen ist. Das Schriftbild passt zu Abbys Handschrift. Außerdem kann die Polizei die DNA von der mittlerweile 15-Jährigen auf dem Papier sichern. Abby hat den Brief offenbar selbst geschrieben. Der Inhalt ist kryptisch und wirft nicht nur bei Mutter Senja, sondern auch bei den Ermittelnden Fragezeichen auf. Es täte ihr leid, sie habe die Nachrichtenbeiträge gesehen und wisse, dass man nach ihr suche. Sie schreibt weiter, dass sie ihre Mutter vermisst, aber dass sie Senja nicht sagen wird, wo sie sich gerade aufhält. Die Ermittelnden sind vorsichtig mit vorschnellen Spekulationen, schöpfen aber dennoch eine leise Hoffnung, die sie mit Mutter Senja teilen. Der Brief könnte ein Beleg dafür sein, dass die Schülerin noch lebt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Gefahr für Leib und Leben besteht. Denn es ist unklar, ob Abby den Brief aus freien Stücken schrieb oder womöglich von einer anderen Person dazu genötigt wurde, die Zeilen an ihre Mutter zu verfassen. Eine dritte Theorie ist, dass Abby den Brief heimlich in Umlauf gebracht hat. Die Polizei hadert deswegen mit sich. Den Brief in den Medien veröffentlichen oder nicht? Wenn die Schülerin entführt wurde und den Brief als heimlichen Hilferuf abgesetzt hat, könnte eine Veröffentlichung sie in akute Lebensgefahr bringen. Deshalb halten die Ermittelnden das Schreiben ganze 4 Wochen lang zurück, bevor sie sich schließlich doch dazu entscheiden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ein Schritt mit Folgen. Denn in den sozialen Medien wird danach heiß darüber diskutiert, ob Abby nicht doch eine Ausreißerin sein könnte, die rebelliert. Auch der Flurfunk in der Highschool läuft in diesen Tagen auf Hochtouren. Die Gerüchteküche kocht hoch und es wird darüber spekuliert, ob Abby womöglich schwanger ist und deswegen weglief. Zum Leidwesen von Abbys Familie und ihren Freunden. Diese sind sich sicher, dass die Jugendliche keinen Grund hatte, sich heimlich abzusetzen. Abbys Mutter und ihre Schwester wenden sich nach Abbys Verschwinden wiederholt mit emotionalen Appellen an mögliche Zeugen und an die vermisste Jugendliche selbst. Aber die erhofften Hinweise auf den Verbleib der Schülerin bleiben aus. Ganze 9 Monate lang leben ihre Liebsten in ständiger Angst. Dann, am Abend des 20. Juli 2014, der Moment, der alles ändert. Abby steht plötzlich vor der Tür. Sie trägt dieselbe Kleidung, die sie damals am Tag ihres Verschwindens anhatte. Tochter und Mutter fallen sich in die Arme. Das Wiedersehen wirkt unwirklich. Die letzten Monate haben Spuren bei Abby hinterlassen. Sie ist bleich und hat an Gewicht verloren. Abby offenbart ihrer Mutter, dass sie nicht freiwillig weglief, sondern 284 Tage lang gegen ihren Willen festgehalten wurde. Nach ihrer Rückkehr wird Abby polizeilich befragt. Nur zögerlich fängt sie an zu erzählen. Von einem Mann, der sie 9 Monate zuvor in seinem blauen Pickup mitgenommen hatte. Anfangs hält sie sich bewusst mit Informationen zurück. Die 15-Jährige fürchtet um ihr Leben. Erst eine Woche nach ihrer Rückkehr erfährt die Polizei den Namen von Abbys Entführer und nähere Details zur Tat. Wir blicken zurück. Wie schon so viele Male zuvor ist Abby auch am Nachmittag des 9. Oktober 2013 zu Fuß auf dem Heimweg. Aber an diesem Mittwoch ist etwas anders als sonst. Denn Abby kämpft mit ihrem Schuhwerk. Ihre Stiefel sind brandneu. Ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk, das sich jetzt von seiner unbequemen Seite zeigt. Die Stiefel sind noch nicht eingelaufen und das Leder scheuert. Abby hat sich bereits Blasen an den Fersen gelaufen und muss zwischendurch immer wieder kurz pausieren, um ihre Stiefel zurechtzurücken. Als plötzlich ein dunkelblauer Pickup-Truck neben ihr stoppt, ist sie arglos. Am Steuer sitzt ein Mann mit Basecap. 3-Tage-Bart über der Oberlippe, kurzes dunkles Haar, an den Seiten deuten sich Geheimratsecken an. Die Nase ist etwas groß geraten, ansonsten ein unscheinbares Allerweltsgesicht. Der Mann dürfte Anfang, Mitte 30 sein. Als der unbekannte Abby anbietet, sie nach Hause zu fahren, ist sie dankbar für das freundliche Angebot und steigt ein. Sie setzt sich neben ihn auf den Beifahrersitz. Obwohl der Mann harmlos wirkt, will Abby ihm nicht ihre genaue Wohnadresse verraten. Deshalb bittet sie ihn, sie bei einem Restaurant rauszulassen, das sich ganz in der Nähe ihres Wohnhauses befindet. Auf dem Weg dahin fragt der Fahrer Abby, ob es für sie in Ordnung ist, wenn er vorher noch einen kleinen Zwischenstopp macht. Er müsse noch kurz etwas beim Baumarkt besorgen. Für Abby eigentlich kein Problem. Aber als der Unbekannte auf dem Parkplatz des örtlichen Home Depot das entlegene hinterste Ende des weitläufigen Parkplatzes ansteuert, wird die 14-Jährige unruhig. Warum parkt der Mann nicht in der Nähe des Eingangs? Genügend freie Parkplätze sind eigentlich da. Das Ganze ist Abby nicht geheuer. Sie will sich der Situation möglichst schnell und unverfänglich entziehen und sagt dem Fahrer, dass sie den Rest des Weges auch laufen kann. Abby beobachtet aus dem Augenwinkel heraus, wie der Mann auf dem Fahrersitz jetzt seine Beine ausstreckt. Es sieht aus, als ob er in seiner Hose oder Jackentasche nach etwas tastet. Noch bevor sie sich abschneiden und die Beifahrertür öffnen kann, blickt Abby in den Lauf der Pistole, die der Fremde jetzt in seiner linken Hand hält und direkt auf sie richtet. Die Situation wirkt im ersten Moment surreal. Aber die Worte, die die Lippen des Mannes jetzt verlassen, holen Abby in die Realität zurück. Eine Realität, in der sie an einem sonnigen Herbstnachmittag plötzlich in Lebensgefahr schwebt. Ich könnte dir jetzt einfach das Hirn wegpusten. Wenn du versuchst zu schreien oder wegzulaufen, wird das Konsequenzen für dich haben. Abby soll ihre Hände hinter den Rücken legen. Im nächsten Moment spürt sie auch schon das kalte Metall, das sich um ihre Handgelenke legt. Es sind Handschellen. Der Mann hatte im Vorfeld augenscheinlich an alles gedacht. Die 14-Jährige ist starr vor Schock. Als der Unbekannte sein Baseballcap abnimmt und es ihr aufsetzt, lässt Abby es über sich ergehen. Der Fahrer zieht ihr die Krempe so tief ins Gesicht, dass sie nicht sehen kann, was um sie herum passiert. Der Wagen setzt sich wieder in Bewegung und durch Abbys Körper pumpt das Adrenalin. Sie weiß nicht, was der Unbekannte als nächstes mit ihr vorhat und verspürt zum ersten Mal im Leben Todesangst. Trotzdem versucht sie, mit dem Fahrer ins Gespräch zu kommen. Abby spricht ihm gut zu. Sie verurteilen ihn nicht für das, was er gerade tut. Wo er denn jetzt mit ihr hinfährt, will die 14-Jährige wissen. Seine knappe Antwort: Zu einem Ort, an dem du dich wohler fühlst. Abby versucht zwischendurch etwas von der Umgebung zu erspähen. Sie hebt ihren Kopf leicht, um unter der Schildkappe einen Blick aus dem Wagenfenster zu werfen. Dann ein undefinierbarer Schmerz an ihrem Bein. Im ersten Moment glaubt Abby, dass sie gerade angeschossen wurde. Erst im zweiten registriert sie, dass der Schmerz nicht von einer Pistolenkugel, sondern von einem Taser herrührt. Der Mann hatte ihr damit einen Stromschlag versetzt und fährt sie jetzt wütend an, ihren Kopf unten zu lassen. Er weidet sich offenbar an ihrem Schmerz und an ihrer Angst. Abbys letzte Hoffnung? Ihr Handy. Das Gerät verfügt über eine Ortungsfunktion und hat einen GPS-Tracker. Aber als sich der Mann das Telefon schnappt und Abby das Knirschen des Gehäuses und das Zerspringen von Glas hört, erlischt auch diese Hoffnung. Abby weiß nicht, wie lange sie schon im Wagen sitzt. Die Fahrt zieht sich gefühlt ins Unendliche. Denn der Mann am Steuer meidet die Hauptverkehrsstraßen und weicht auf kaum befahrene Umgehungsstraßen aus. Eine bewusste Taktik, um den Verkehrsüberwachungskameras zu entgehen und unerkannt zu bleiben. Als der Wagen irgendwann stoppt und Abby aussteigen muss, sieht sie von ihrer Umgebung nicht viel. Abby muss weiterhin ihren Kopf gesenkt halten, als sie in einen dunklen Raum geführt wird. Der Boden ist mit einem dunkelgrünen Filz ausgekleidet. An der Wand erspäht Abby mehrere Werkzeuge und ein giftgelbes Poster mit einer Klapperschlange und einem Schriftzug darauf. Don't tread on me. Tritt nicht auf mich. Eine Flagge, die politischen Widerstand symbolisiert und aus der Zeit der amerikanischen Revolution stammt. Abbys Kopf wird jetzt mit einem T-Shirt umwickelt. Danach setzt ihr der Entführer einen Motorradhelm auf. Sie soll nicht sehen, wie das Zimmer aussieht. Sie soll sein Gesicht nicht erkennen. Dafür spürt die 14-Jährige umso deutlicher, was als nächstes mit ihr passiert. An diesem Abend wird Abby zum ersten Mal vergewaltigt. Ihr neues Zuhause ist ein Container, in dem sie den Angriffen ihres Peinigers hilflos ausgesetzt ist. Um sie am Schreien zu hindern und für die folgenden Übergriffe gefügig zu machen, legt der Mann Abby ein elektrisches Trainingshundehalsband an, das Elektroschocks aussendet. Das Gerät kommt eigentlich als fragwürdiger Erziehungshelfer bei unkontrolliert bellenden Vierbeinern zum Einsatz. Der Mann nötigt Abby dazu, die Probe aufs Exempel zu machen. Sie soll schreien. Nur zögernd erhebt die 14-Jährige ihre Stimme. Dann setzt auch schon der erste Stromschlag ein. Abbys Entführer kommentiert das Ganze belustigt. Na, tut es weh? Jetzt weißt du, wie sich ein Elektroschock anfühlt. Der Mann setzt Abby physisch zu und psychisch. Denn er behauptet, dass ihr Gefängnis mit einer elektronischen Vorrichtung versehen ist, die einen Sprengsatz auslöst, sobald sich jemand an der Tür zu schaffen macht. Den Namen ihres Peinigers kennt die Teenagerin nicht. Sie muss ihn Master nennen. Das Ganze irgendwie überleben. Ein mentales Mantra, das Abby daran hindert, in dieser schier ausweglosen Situation völlig die Nerven zu verlieren. Ihren 15. Geburtstag verbringt sie in Gefangenschaft, nicht wissend, ob und wann dieser Albtraum enden wird. Nach ein paar Tagen im Container nötigt der unbekannte Abby dann dazu, einen Brief an ihre Mutter zu schreiben. Abby soll behaupten, sie sei weggelaufen. Die Zeilen sollen die Polizei auf eine falsche Fährte führen. Abby wittert ihre Chance. Sie versucht heimlich, das Schreiben zu manipulieren. Mit ihren Fingernägeln ritzt sie einen versteckten Hilferuf auf der Rückseite des Papiers ein. Aber der Entführer entdeckt die geheime Botschaft. Abby muss einen neuen Brief schreiben und wird zur Strafe erneut mit dem Taser angegriffen und sexuell missbraucht. Obwohl Abby zum Zeitpunkt ihrer Entführung erst 14 war, entwickelt sie in den kommenden Wochen und Monaten der Gefangenschaft ein feines Gespür dafür, was in ihrer Situation hilfreich ist und was nicht. Ihre Überlebensstrategie heißt kooperieren. den Anweisungen des Mannes Folge leisten, keine Widerworte geben, beruhigend auf ihn einwirken. Wenn er sie dazu nötigt, Alkohol zu trinken, tut sie es. Wenn er ihr Marihuana anbietet, raucht sie es notgedrungen. Eine Strategie, die aufgeht. Denn mit der Zeit wächst das Vertrauen. Der Entführer gesteht Abby kleine Freiheiten zu. So versorgt er sie in ihrem Gefängnis mit Lesestoff. Darunter auch ein Kochbuch, in dem ein handgeschriebener Name steht. Nate Kibbe. Eine Entdeckung, die ihr Todesurteil bedeuten könnte. Denn Abby kennt jetzt die Identität ihres Entführers. Die 15-Jährige schafft es allerdings, diese Information für sich zu nutzen. Durch die persönliche Ansprache gelingt es ihr, dem Mann ein Gefühl von Nähe zu vermitteln. Er lässt sie am Leben und zieht sie mehr und mehr ins Vertrauen. Abby darf den Container zeitweise verlassen und sich in seinem nahegelegenen Trailer aufhalten, wo Kibbe sich gerade eine Geldfälscherwerkstatt einrichtet. Abby mimt die Komplizin und hilft ihm dabei, falsche Geldnoten zu drucken. Im Sommer 2014 wird Kibbe dann der Boden unter den Füßen zu heiß. Denn seine Fälscherwerkstatt droht aufzufliegen. Und damit auch die Tatsache, dass er bereits seit März vergangenen Jahres eine Teenagerin auf seinem Grundstück gefangen hält. Er hatte eine Prostituierte, mit der er sich in einem Hotel getroffen hatte, mit Falschgeld bezahlt. 3 $50-Noten, die ihm jetzt zum Verhängnis werden. Denn als die Frau mit einem der Scheine im örtlichen Supermarkt bezahlen wollte, wurde das Falschgeld als solches enttarnt. Die Frau drohte Kibbe mit einer Anzeige. Eine Drohung, die Kibbe nun panisch werden lässt. Ich muss alles loswerden. Dich auch. Seine Worte lassen die Angst in Abby wieder hochkochen. Am 20. Juli 2014 muss sie zum zweiten Mal in den Wagen ihres Peinigers steigen. 9 Monate sind mittlerweile vergangen, seitdem sie zum ersten Mal auf der Beifahrerseite Platz nahm. 9 Monate, in denen sie wiederholt missbraucht, gefoltert und mit dem Tode bedroht wurde. Aber Abby weiß nicht, was der Mann als nächstes mit ihr vorhat. Sie kennt sein Gesicht, sie kennt seinen Namen und sie kann beschreiben, wo er wohnt. 3 Gründe, die Abby zu einem Sicherheitsrisiko machen, dessen sind sich beide bewusst. Deshalb beschwört Abby ihren Peiniger, ihr zu vertrauen. Sie verspricht, ihn nicht zu verraten, wenn er sie freilässt. Wie durch ein Wunder überlebt Abby die Fahrt. Als Kibbe sie an diesem Abend einfach aus dem Auto aussteigen lässt, kann die mittlerweile 15-Jährige ihr Glück kaum fassen. Sie öffnet die Tür, verlässt das Fahrzeug und damit auch das Netz der Bedrohung, das ihr Peiniger in den letzten Monaten um sie gesponnen hat. Während er in seinem Wagen davonfährt und das Scheinwerferlicht in der Dunkelheit verschwindet, atmet Abby tief durch. Ein Blick in Richtung Firmament, dann ungebremstes Lachen, über das sich die Anspannung entlädt. Das Gefühl von Glück. In diesem Moment bekommt es für Abby eine neue Bedeutung. Sie hat überlebt. Sie ist frei. Kibbe hatte sie ganz in der Nähe der Stelle gehen lassen, an der er ihr Monate zuvor die Freiheit nahm. Vom Haus der Mutter trennen Abby nur rund 1600 Meter, die sie jetzt zu Fuß zurücklegt. 8 Tage nach Abbys Freilassung stürmt das FBI dann den Trailerpark in Gorham, New Hampshire, in dem Kibbe wohnt. Das Areal liegt rund 50 Kilometer nördlich von Abbys Wohnhaus in North Conway. Die Einsatzkräfte können den dringend tatverdächtigen Kibbe noch an Ort und Stelle festnehmen. Er leistet keinen Widerstand. Um 12.04 Uhr klicken an diesem Mittag die Handschellen. Einen Tag nach seiner Festnahme, am 29. Juli 2014, wird der 34-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Die Anklage lautet bis zur weiteren Beweismittelsicherung erstmal nur auf Entführung. Kibbe, der einen zerknitterten, leuchtorangefarbenen Gefängnisoverall trägt, plädiert auf nicht schuldig. Er wird bis zum Prozess in Untersuchungshaft verbleiben. Der Richter ordnet eine Kaution in Höhe von 1 Million US-Dollar an. Dass eine Teenagerin offenbar über Monate hinweg unbemerkt festgehalten wurde, schockiert Kibis Nachbarn im Trailerpark. Den meisten war der Name Abby Hernandez ein Begriff. Immerhin wurden öffentliche Suchaufrufe in den Medien geschaltet. Dass das Mädchen in unmittelbarer Nähe eingesperrt war, sorgt für Ungläubigkeit und blankes Entsetzen. Der ochsenblutfarbene, massive Container, den er hinter seinem Trailer aufgestellt hatte, sorgte in der Vergangenheit bereits für verwundertes Stirnrunzeln. Aber dass der unscheinbare 34-Jährige darin einen Mensch gefangen gehalten haben soll, können die Nachbarn nicht fassen. Ihnen sei nichts aufgefallen, keine Schreie, nichts Verdächtiges, wie sie gegenüber der Polizei und Medien beteuern. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird deutlich, dass Kibi bereits als Teenager mehrfach strafrechtlich in Erscheinung trat und zu unberechenbaren Wutausbrüchen neigte. Hausfriedensbruch, Hehlerei, unerlaubter Waffenbesitz und kleinere Drogendelikte standen im Raum. Ebenso mehrere Fälle von Körperverletzungen gegen Frauen und der mutmaßliche Missbrauch einer 16-Jährigen im Jahr 1998. In den 1990er Jahren besuchte Kibi die Kennett High School. Dieselbe weiterführende Schule, auf die auch Abby kurz vor der Tat im Jahr 2013 wechselte. Anders als Abby galt Kibi auf der Schule allerdings als Außenseiter. Seinen Abschluss konnte er trotz guter Noten nicht machen, weil er wegen seines Fehlverhaltens vom Campus verwiesen wurde. Psychologische Auffälligkeiten in jungen Jahren bleiben weitestgehend unbehandelt. Außer einem kurzen Aufenthalt in einer psychiatrischen Einrichtung im Zuge des ersten Missbrauchsvorwurfs finden sich keine Belege dafür, dass Kibi professionelle Hilfe erhielt. Knapp 2 Jahre, nachdem er verhaftet wurde, beginnt der Prozess gegen ihn. Die Anklageschrift umfasst nach Abschluss der Ermittlungen mehr als 180 Punkte, darunter Entführung, Körperverletzung und mehrere sexuelle Übergriffe. Kibi hatte sich im Vorfeld mit der Staatsanwaltschaft auf einen Deal geeinigt. Er bekennt sich im Mai 2016 in 7 Anklagepunkten für schuldig. Um Verantwortung zu übernehmen und seinem Opfer eine Aussage im Gerichtssaal zu ersparen, wie sein Verteidiger ins Feld führt. Abby muss nicht im Zeugenstand gegen ihren Peiniger aussagen. Aber das Gericht räumt der mittlerweile 17-Jährigen die Möglichkeit ein, im Rahmen eines Victim Impact Statements dennoch persönliche Worte loszuwerden. Eine Möglichkeit, die Abby wahrnimmt, auch wenn es Überwindung kostet. Alle Augen und Ohren sind gespannt auf sie gerichtet, als sie sich im Gerichtssaal direkt an ihren Entführer wendet. Abby spricht davon, dass es keinen Tag gibt, an dem sie nicht an das Geschehene denken muss. Davon, dass die Angst seit dem 9. Oktober 2013 ihr ständiger Begleiter ist. Davon, dass es immer wieder Momente gibt, in denen sie sich wie eine Gefangene fühlt. Trotzdem hat sie sich fürs Vergeben entschieden. Einige bezeichnen dich wahrscheinlich als Monster, aber ich habe dich immer als Menschen gesehen. Mein Leben ist nach dem Ganzen um einiges schwieriger geworden. Aber du sollst wissen, dass ich dir trotzdem vergebe. Worte, die berühren. Kibi, der im weißen Hemd und mit ordentlich gebundener Krawatte auf der Anklagebank verharrt, lauscht ihnen mit betroffener Miene. Das Urteil, das gegen ihn ergeht, nimmt er widerspruchslos an. 45 bis 90 Jahre Haft. Außerdem verpflichtet er sich dazu, an einem Programm für Sexualstraftäter teilzunehmen. Das Leben, das Abby kannte, war am 9. Oktober 2013 von einer Sekunde auf die andere schlagartig vorbei. Ein anderer hat die Stopptaste gedrückt und Abby 9 Monate lang mit Gewalt aus ihrem Leben katapultiert. Danach wurde sie von ihrem Peiniger in eine Freiheit entlassen, die erstmal keine war. Denn die Tage und Nächte in Gefangenschaft haben Spuren hinterlassen. 5 Jahre lang schweigt Abby, bevor sie sich im Sommer 2018 dazu entschließt, erstmals öffentlich über ihre Tortur zu sprechen. In einem Interview für den amerikanischen Nachrichtensender ABC News gewährt sie einen Einblick in ihr Seelenleben. Nach den 284 Tagen Gefangenschaft sei ihre Sicht auf das Leben eine andere. Nichts sei mehr selbstverständlich. Obwohl Abby zum Zeitpunkt ihrer Entführung erst 14 war, habe der wiederholte Missbrauch auf allen Ebenen sie nicht gebrochen, wie sie erzählt. Nachdem sie 9 Monate lang aus dem Leben gerissen wurde, weiß sie die scheinbar kleinen Momente umso mehr zu schätzen. Sonnenlicht und Frischluft, für viele eine Selbstverständlichkeit. Für die mittlerweile 19-jährige Abby etwas Kostbares, das sie heute mit jedem Schritt vor die Tür ganz bewusst wahrnimmt. Sie hat ihren Peiniger vergeben. Ein Weg, der nicht für jede von Gewalt betroffene Person der richtige ist. Für Abby scheint er als Bewältigungsstrategie zu funktionieren. Sie hat sich die Freiheit, ihr Leben nach ihren ganz eigenen Wünschen gestalten zu können, zurückerobert. Ihren Berufswunsch aus Jugendtagen hat sie mittlerweile wahrgemacht. Abby hat eine Ausbildung zur Hairdresserin absolviert und blüht auf in ihrem Job. Außerdem ist sie Mutter geworden. Sie hat einem kleinen Jungen das Leben geschenkt. Als Überlebende richtet sie eine ganz persönliche Botschaft an andere Menschen, die ebenfalls Traumatisches hinter sich haben oder gefühlt noch am Abgrund stehen. Verliere einfach nicht die Hoffnung. Selbst wenn du das Gefühl hast, alles verloren zu haben, ist Hoffnung etwas, das dir niemand wegnehmen kann. Behalte dir das einfach bei und es wird dich am Laufen halten. Das war Steig nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steig nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.